Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst mit uns, mit euch zu erleben. Danke für die Einladung. Ich möchte auch ganz herzlich danken für die betende und gebende Unterstützung, auch für diesen neuen Dienst. Ich finde das faszinierend, dass Gott Türen öffnet, auch für Männergebetskreise, dass sich viele Männer in Deutschland treffen, um einfach Missionare vor Gott zu bringen. Ich bin jetzt sehr viel bodenständiger, war viel auf der Straße, nicht mehr im Flugzeug. Wir hatten jetzt einige Gebetstage, ganz frisch war vor einer Woche ein Gebetstag in Osnabrück, wo so ungefähr 40, 50 Männer und Frauen zusammenkamen, um den ganzen Tag für die Mission zu beten. Davor waren wir in Steinen bei Lörrach. Das ist schön. Ich habe draußen einen Tisch aufgestellt mit ein paar Infos, unter anderem auch eine Broschüre von dem, wer wir sind, was wir machen als Männergebetsbund, ein Exemplar von unserem Gebetsbrief, der jeden Monat erscheint mit ganz verschiedenen Berichten, immer so ungefähr 20 Missionare, die erzählen aus ihrer Arbeit, kurzer Spot. Dann habe ich so ein kleines Heftchen jetzt vor kurzem drucken lassen, da sind dann die ganzen Missionare vorgestellt, ganz kurz, ihr Werdegang, wie Gott sie rief in die Mission und was sie momentan tun. Zurzeit sind das genau 80 Missionare. Darf sich jeder mitnehmen. Ich habe da ein paar Sachen ausgelegt. Ihr dürft euch das gerne mitnehmen. Aber ich bitte euch, das vertraulich zu behandeln. Es sind persönliche Daten. Einige unserer Missionare sind in sogenannten sensitiven Ländern unterwegs, wo man nicht so rausgeht in die Öffentlichkeit, vor allem nicht ins Internet. Und Sachen kopiert oder publiziert oder verbreitet. Auch bitte keine Publikationen in euren Gemeindebrief oder privaten Briefen rundschreiben. Zumindest nicht ohne mit mir das vorher abzusprechen. Ganz kurz oder ganz aktuell, wer Zeit hat am nächsten Samstag, am 29. Oktober, ist nicht ganz weit von euch hier in Oellingen, das ist bei Neu-Ulm, auch so ein Gebetstag diesem Gebetsbrief auf Seite 8, glaube ich, genau, da ist eine kurze Einladung mit Adresse drauf, wer Zeit hat und sich so einen Gebetstag mal anschauen möchte. Der geht von 10 bis ungefähr 16 Uhr mit Mittagessen, mit Kaffee trinken. Und wir machen das gemeinsam mit der Frauengebetsbewegung. Das sind ja zwei Parallelorganisationen. Die Frauengebetsbewegung betreut hauptsächlich oder ja eigentlich nur ledige Frauen. Die Entstehung war auch vor 120 Jahren, weil damals die meisten Missionen sagten, eine ledige Frau kann Mission nicht machen. Sie braucht unbedingt einen Mann, um was machen zu können. Ja, eine ledige Frau ist ja nicht fähig zu überleben in der anderen Kultur. Und damals hat ein Pfarrer aus dem Siegerland, glaube ich, das kann nicht sein. Gott hat Frauen auch berufen und befähigt. Und warum dürfen ledige Frauen nicht hinausgehen dürfen? Und er hat dann angefangen, Frauen zu motivieren, rauszugehen, Gott zu dienen. Und so entstand die Frauengebetsbewegung. Wie gesagt, wir machen das gemeinsam, dieses Treffen. Wer Zeit hat, auch vielleicht nur für den Vormittag geht auch, kann gerne rüberkommen. Das ist gerade mal eine Stunde Fahrt von hier aus. Und einfach mal reinschauen, wie so ein Gebetstag ausschaut. Wir bitten nur ganz kurz um eine Anmeldung, damit wir das Mittagessen planen können und dann nicht am Ende mit 100 Brezeln extra sitzen bleiben oder umgekehrt. Ja, meine Schwiegermutter lebt ganz im Norden Deutschlands, am Rand der Lüneburger Heide. Die lebten früher in Hessen, die hatten dort ein Freizeithaus, ein christliches Freizeithaus. Verschiedene Gründe bewegten sie dazu, dort in die Lüneburger Heide zu ziehen. Zum einen, weil es dort billiger war, günstiger war, Häuser zu kaufen. Sie haben sich damals in den 80er Jahren ein Haus gekauft, direkt an der damaligen Zonengrenze. Damals gab es ja noch keine Navis, sondern man musste immer so einen Straßenatlas mitnehmen. Und ich bin, als ich die ersten Male damals noch mit meiner Verlobten da hochfuhr, bin ich mehrmals am Zaun gelandet. Ein mini kleines Dörfle mit 32 Einwohnern. Und wenn dann ein Auto vorbeikommt, dann springt jeder zum Fenster, um zu gucken, ist das ein irdischer oder überirdischer oder unterirdischer, der da vorbeikommt. Ganz, ganz ruhig, wenn man abends rausgeht, da begegnen einem die Rehe und andere Tiere. Es ist wirklich ein sehr beschauliches Land, inzwischen nicht mehr ganz so stille, weil durch die Öffnung viele Berliner am Wochenende sich dort Ort zum Ausruhen und zum Kurzurlaub machen, suchen. Das Land ist flach, sehr flach. Ja, als ich früher noch so mit dem Shell-Atlas unterwegs war, da werden Berge angegeben. Da heißt es dann Berg so und so 1700 Zentimeter. Also 17 Meter, ja, oder 18 Meter, 19 Meter. Und man fährt dort sehr flach, man sieht oft die Straße bis zum Horizont, ja. Und es gibt eine Strecke zwischen dem Ort, wo meine Schwiegermutter wohnt, und der nächsten kleineren Stadt, ungefähr 8 Kilometer, da gibt es den nächsten Laden zum was einkaufen. Und wenn man diese Strecke fährt, dann muss man die Bundesstraße überqueren und dann kommt man an so eine Stelle, da gibt es, ich glaube, die einzigste S-Kurve im ganzen Umfeld. Das Gefälle ist höchstens 4 Meter. Aber da gibt es seit Jahren, also jetzt bald 40 Jahre, wo ich da unterwegs bin, da gibt es also diese S-Kurve. Und wenn man diese S-Kurve ranfährt, da kommen große Schilder. 70, 50, 30, 10. Mit Leuchtreklame. Sobald man, also diese automatische Lichter, die da einschalten, um Fahrer zu warnen vor der S-Kurve. Ich frage mich jedes Mal, warum man da nicht einen Bagger holt und einfach mal diese 4 Meter gerade macht und einfach mal runterfährt, ja. Ich komme aus dem Schwarzwald. Kleines Dorf, ein bisschen größer wie das Dorf meiner Schwiegermutter. 900 Einwohner, wir haben 4 Straßen und 2 Straßen davon kannst du nicht betreten, ohne eine S-Kurve zu fahren. Ja, einmal Richtung Westen, Richtung Freudenstadt, da ist eine ganz große S-Kurve. Und einmal Richtung Horb, da ist auch eine ganz große, sogar 2 S-Kurven. Aber da stehen keine Schilder. Bei einer steht dann 70. Aber sonst nichts, ne? Keine Warnung. Und wenn ich dann zu meiner Schwiegermutter fahre, ist das für mich immer so ein Grund zum Lästern. Ja? Ein Grund zum bisschen Spotten, ja? Ja, wie kann man bloß so blöd sein? Sorry. Und solche Schilder hinstellen. Ja, man fährt doch S-Kurven, ich kann sie gerne, ich weiß nicht, mit 60, 70, 50, aber da steht eben dieses Schild. Aber wisst ihr was? Da gibt es ganz viele Unfälle. Und ganz oft. Ich weiß nicht, ob ich jemals gehört habe, dass bei uns im Schwarzwald ein Unfall in der S-Kurve passiert ist. Und einmal war ich da oben und man ist so gewöhnt an das Fahren, an diese gerade Strecken, dass ich fast rausgeflogen bin. Und ich habe in der letzten Sekunde es geschafft, abzubremsen. Und ich dachte, der ich so erfahren bin in S-Kurven fahren, ich stand plötzlich vor der gleichen Gefahr. Und dann merkte ich, es war gar nicht so unweise, dass man diese Schilder hingestellt hat. Wie gesagt, ich bin kein Straßenbauer und ich weiß, es gibt verschiedene Gesetze, aber ich hatte längst einen Bagger geholt und das einfach mal ein bisschen so mit einem kleinen Gefälle begradigt. Aber das ist ein anderes Thema. Warum erzähle ich das? Der Text heute ist auch so ein Warnschild. Der Paulus fängt an, diesen Vers oder diesen Abschnitt mit den Worten: So seht nun, achtet darauf, dass ihr weise handelt. Dass ihr ein weises Leben führt. Wer von uns will nicht weise sein? Wenn wir heute Morgen hier uns Zeit nehmen würden und jeden fragen würden, was zählst du als weise. Dann würden viele Antworten gleich klingen, aber manche auch ganz anders, unterschiedlich, weil jeder eine andere Priorität setzt in seinem Leben. Gute Bildung, guter Beruf, eine weise Finanzplanung fürs Leben. Wenn man die Verse vorher anschaut, im Epheserbrief, im Kapitel 5, da spricht Paulus von damaliger Gefahr, von verschiedenen Irrlehren, von verschiedenen Gefahren für die Christen. Und er sagt, aufgrund dieser Gefahren möchte ich, dass ihr weise lebt. Das ist das Erste, der erste Punkt, ja. Seht dafür oder sorgt dafür, dass ihr euer Leben gut einplant, sagt er. Dass ihr euer Leben, das ist zuerst mal ganz allgemein gesagt. Ja, er erklärt hier nicht in diesem 15. Vers, was er darunter versteht, sondern einfach nur erstmal dieser Hinweis. Leute, überlegt da mal, was ist weise in eurem Leben? Als wir, meine Frau oder meine Verlobte, meine Freundin damals, dann später die Verlobte, unser Leben so besprachen, da war es uns wichtig, dass wir gemeinsame Werte hatten. Da war es uns wichtig, dass wir gemeinsam überlegten, ja, wie wollen wir leben? Wie wollen wir unsere Familie oder wie sehen wir unsere Familie? Was ist uns wichtig in unserem Leben? Als dann später die Kinder kamen, da machten wir uns Gedanken als Eltern, ja, was wollen wir unseren Kindern mitgeben an inneren Werten, an äußeren Werten? Denn letztendlich ist ja das, was die Kinder sind und wie sie sich benehmen, auch ein Rückspiegel auf uns Eltern. Ja, man guckt die Kinder an, obwohl ich das heute, wenn die Kinder erwachsen sind, oft ein bisschen distanzierter sehe, weil später nehmen die Kinder auch ihre eigene Laufbahn. Und trotzdem, man möchte Werte den Kindern mitgeben. Und das ist nicht einfach so, das kommt nicht einfach so vorbei. Ja, indem man einfach so dahin lebt und sagt, okay, mal sehen, was passiert. Sondern man überlegt sich. Und so ruft Paulus hier damals die Leser, aber auch uns heute auf, bewusst sich Gedanken zu machen. Ja, was gehört zu meinen Weisheitswerten in meinem Leben? Christsein ist nicht nur einfach so ein Vorbeilaufen und schauen, was wird aus meinem Leben. Sondern Christsein bedeutet, dass ich mir auch in geistlichen Frage, was sind die inneren Werte meines Lebens? Und dann sagt er in Vers 16, sagt er dann, und kauft die Zeit aus. Mit anderen Worten, nutzt jeden Moment, um diese Weisheit zu erlangen. Ich will heute Morgen diese sozialen, wirtschaftlichen, politischen Werte nicht abwerten. Aber ich möchte vor allem auf die geistlichen Werte zu sprechen bekommen, die uns als Christen prägen und prägen sollten. Und er sagt, kauft die Zeit aus. Ja? Ich habe mich lange gefragt, was meint er damit? Ja, er meint ja nicht, dass man Geld ausgeben muss, um irgendwas zu kaufen, sondern mit anderen Worten, wir sollen jeden Moment nutzen, um diese Weisheit zu erlangen. Um weise zu leben. Jeder von uns kommt aus einem anderen Hintergrund, aus einer anderen Erziehung. Jeder von uns hat auch einen anderen Werdegang im Christsein, im Christwerden und in dem Hintergrund. Manche sind in einem sehr strengen Elternhaus erwachsen, andere vielleicht ein bisschen lockeren oder liberaleren Elternhaus. Und das bringen wir mit in unser Leben. Und es prägt uns durch das ganze Leben hindurch. Und er sagt, kauft ihr Zeit aus. Also als erstes sagt er, Leute, ich möchte, dass jeder von euch sich Gedanken macht, wie kann ich weise sein? Seid nicht dumm, sondern klug. Oder wie die Schlachter sagt, nee, der Luther sagt, Lutherbibel sagt, unweise, sondern weise. Im zweiten Schritt, in Vers 16b, gibt er den Grund dafür an. warum wir klug sein sollen, warum wir weise sein sollen. Denn, sagt er, denn die Tage sind böse. Nun, Paulus erklärt hier nicht, was er damit meint. Was waren die bösen Tage damals? Was waren die Gefahren, die negativen Seiten des Lebens damals? Wir können uns vieles aus den Briefen herauslesen, die auch gerade mit diesem Schreiben hier, mit dem Epheserbrief zu tun haben. Zum einen war es die politische Lage. Zur Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, da war die große Verfolgungswelle noch nicht ausgebrochen, aber sie stand vor der Tür. Den Judengemeinden ging es schon nicht so gut. Den Juden, den Hebräern, die sich zum Glauben bekehrt haben. Aber die Heidengemeinden, die hatten noch so eine Art Gnadenszeit. Aber am Horizont kam mehr und mehr Verfolgung auf. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Nero immer strenger und immer radikaler war gegen die Christen. Es gab immer weniger Freiheiten für Christen, sich zu artikulieren, sich auch das Leben zu leben. Viele, viele Christen damals haben ihr Leben geben müssen. Ja, wir pochen heute so sehr auf unsere Rechte oft. Wir pochen immer auf unser persönliches Recht in vieler Hinsicht und auf das, was wir, ja, wie wir leben wollen. Und keiner darf uns einsprechen oder dazwischenreden in unser Leben, in unser Alltag. Liebe Leute, die Menschen damals hatten null Rechte. Sie fragten sich manchmal, ob sich heute zum Frühstück der Löwen werde oder morgen. Manche wurden später verbrannt. Die Überlieferung sagt, dass Nero den großen Brand von Rom anstiftete, hat er die Schuld den Christen gegeben und da waren die Straßen gesäumt mit Kreuzen, an denen Christen verbrannt wurden, lebendig verbrannt wurden. Böse Tage. Wirtschaftlich ging es im Römischen Reich auch nicht mehr so gut. Und wenn man so die Tage von heute sich anschaut oder das vergleicht mit heute, da sieht man so einiges, was sich wiederholt. Ja? Die Verfolgung der Christen weltweit nimmt zu. Ich bin seit kurzem Mitglied in einem Missionsverein, ein Ehepaar, das in Indien arbeitet. Rajat ist Inder, seine Frau Anne ist Deutsche, die wohnen dort in der Nähe von Heilbronn. Und sie erzählen uns regelmäßig von dieser Arbeit dort. Und da merken wir, wie sehr Christen dort verfolgt werden. Ihnen werden Häuser weggenommen. Eine Gruppe von 10 Familien musste jetzt 6 Monate im Wald leben, weil die Einwohner ihnen die Häuser weggenommen haben und weil sie ihnen verboten haben, mit jemandem zu kommunizieren. Sie durften noch nicht mal die Polizei rufen. Vor einem Monat hat ein Mann aus Wut seine Frau erschlagen und sein 7-jähriges Kind fast zu Tode geschlagen, nur weil sie zum Glauben gefunden haben. Politisch, wirtschaftlich sehen wir in den letzten Monaten eine extreme, extreme Teuerung, eine extreme Zuspitzung, was uns Sorgen macht, was uns Not macht. Aber all diese Erscheinungen, das sind Einwirkungen von außen. Verfolgung hat die Gemeinde Jesu noch nie zerstört, sondern umgekehrt. Verfolgung stärkt die Gemeinde Jesu. Und das sehen wir oder sahen wir in der Sowjetunion, das sehen wir in Indien, wo Menschen in Massen zum Glauben finden. Auch diese 10 Familien, die bekamen Zuwuchs von Hindus, die sagten, da muss was dahinter stecken. Ich möchte auch diesem Gott gehören. Ich möchte auch dazu gehören. Und Menschen, die bis dahin gleichgültig waren, kamen plötzlich dazu und wollten Teil dieser Gemeinschaft werden, obwohl sie die gleiche Gefahr gegenüberstanden wie diese 10 Familien bereits. Wirtschaftliche Nöte sind schwierig zu verarbeiten. Und in vielen Ländern sind gerade Christen die Menschen, die am wenigsten verdienen, weil sie keine gescheiten Arbeiten bekommen, keine gut bezahlten Arbeiten bekommen. Und trotzdem, wirtschaftliche Nöte, politische Nöte sind, die kleinsten Gefahren für die Gemeinde Jesu. Es gibt eine Gefahr, die damals wie heute die Gemeinde Jesu am meisten bedrohte. Das ist die Gefahr der Irrlehren, der Verzehrungen, der Abkehr von vom Evangelium. Wenn wir uns so die Briefe an den Epheserbrief, die Timotheusbriefe anschauen, das waren ja auch Briefe an die Ephesergemeinde. Timotheus war Pastor in Ephesus. Und gerade im ersten Timotheusbrief, da schreibt Paulus von diesen Gefahren, die dort herrschten. Menschen, die Bedeutung des Evangeliums verdrehten. Er schreibt da von Zahlenjongleure, die sich extrem viel Zeit nahmen, verschiedene Deutungen in Zahlen, Zahlenkombinationen hineinzuwerfen, zu legen. Er spricht da von Schwätzern, die kommen, die in die Häuser kamen und Menschen abführten oder wegführten vom Evangelium. Bis hin zur Offenbarung, wo wir Warnungen sehen an die Gemeinde von Ephesus. Und die erste Gemeinde, die war extrem gefährdet, ja, abzudriften vom Evangelium. Wenn wir so den Brief an die Korinther lesen, gerade den ersten Brief, ja, wie viel Verkehrtes und Verzehrtes gab es dort in dieser Gemeinde? Manche haben sich gestritten über Essensvorschriften, über verschiedene Lehren, die vielleicht auch manchmal gut waren, aber nicht zentral waren. Und schauen wir uns die Zeit von heute an. Ja, welche Bedrohungen lagen oder um die Gemeinde herum? Viele, viele Verbände, viele Gemeindeverbände, viele Gemeinden weichen von der Lehre ab. Verbände, die vielleicht vor 10 Jahren noch sehr stabil waren im Evangelium. Die weichen heute ab. Ich war vor kurzem bei einer Sitzung der IEM, IEM ist so ein Verein von evangelischen Missionswerken und Gemeindeverbänden hier in Deutschland. Dazu gehören inzwischen ungefähr 250 verschiedene Missionswerke, Verbände dazu. Und der Hauptredner war ein Direktor von einer Bibelschule in Deutschland, einer guten Bibelschule. Und sein Hauptthema war, sagt er, die Christen damals hatten keine Lehre, sondern sie lebten nur von dem Erleben, vom Erfahren. Und wir müssen endlich mal unsere Dogmen weglegen und ablegen und uns freimachen von diesen Lehren. Und das ist so das Typische, ja, von heute. Viele Gemeinden, die gehen mehr ins Erfahren, ja. Gott spricht zu mir durch Träume, Gott spricht zu mir durch Visionen, Gott spricht zu mir. Und da fragt man sich oft nicht, ja, was sagt die Bibel? Was lehrt die Bibel? Ich habe nichts gegen Visionen. Ich habe nichts gegen Träume, aber die müssen sich dem Wort Gottes unterordnen. Und oft macht man das umgekehrt. Und das, ich sehe auch heute in der christlichen Welt das als die größte Gefahr. Und wenn Paulus hier von den bösen Tagen spricht, dann meint er das, ja, diese Bedrohung. Ja. Und schaut euch mal die ersten 14 Verse an, ja, was er da in Bedrohung beschreibt. Ich war gestern in Landau bei einem Kongress der Bewegung Bekennender Christen der Pfalz. Das ist eine Gemeinschaft, eine Bewegung innerhalb der Landeskirche. Und da sprach einer der uns sehr bekannten Moderatoren, Evangelisten, ZDF-Sprecher Peter Hane an diesem Tage. Und dann hat er am Nachmittag uns innerhalb von 2 Stunden eben diese böse Welt dargestellt. Peter Hane kann sehr journalistisch scharf reden, oft mit Humor, oft mit Sarkasmus, hat uns 2 Stunden lang diese Not und die Gefahr aufgezeigt. Und er wohnt in Berlin, ist sehr nah an politischem Geschehen, kennt sich aus mit den ganzen Journalisten von heute. Und wenn man so dasteht, dann hat man schon manchmal Angst, was uns droht. Sprachlich, wissenschaftlich, politisch, religiös, was uns droht. Aber die Frage ist das, was uns motiviert, zu leben, weise zu werden? Im dritten Schritt, hier in den Versen 17 bis eigentlich 21, zeigt Paulus uns auf, wie wir konkret weise werden können. Als wir gestern fertig waren, sagte mein Nachbar zu mir, okay, und was mache ich jetzt damit? Ich habe jetzt 2 Stunden gehört, wie schlecht es uns geht. Was mache ich jetzt damit? Und da gab es leider gestern meiner Erkenntnis nach keine Vorschläge. Keine Vorschläge. Man kann vor den großen Gefahren dieser Welt auch manchmal versagen und verzagen. Und wenn man so die Tendenzen sieht, wie diese Welt sich entwickelt, auch die christliche, sogenannte christliche Welt, dann kann man schon Angst haben. Paulus gibt uns hier 3 konkrete Beispiele, wie wir weise werden können. Erstens sagt er darum, Vers 17, darum, ja, werdet weise, die Zeit ist böse und darum. Jetzt kommt die praktische Anwendung oder seine Hinweise, wie wir weise werden können. Er sagt darum, werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Der erste Schritt zur Weisheit ist, Gott kennenzulernen. Ja, er sagt, versteht doch, was Gott will von euch. Versteht doch, was Gottes Art ist, Gottes Wesen ist. Wenn wir uns ein Auto kaufen und wir brauchen Hilfe beim Reparieren oder was machen, dann nehmen wir uns meistens das Handbuch oder heute geht man in die Werkstatt. Und trotzdem, diese Leute, die müssen beim Hersteller gucken, ja, was fehlt da? Ich hatte mal einen Opel und da musste ich mal zur Opel-Werkstatt. Und der arme Meister, es war ein neues Modell, der wusste nicht, wie man das Auto repariert. Und da musste er erst mal ins Internet und lange suchen und diesen Fehler suchen und finden. Aber er ging zu seiner Werkstatt, ja, oder zu seiner Firma, zu Opel, nicht zu Skoda oder Moskvich oder sonst was, ja, sondern er ging zu Opel. Weil Opel die Antworten hat. Wo suchen wir Antworten, wenn wir Gott kennenlernen wollen? Wir haben heute so viele Privilegien. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Ich habe in diesem kleinen Planchett hier, Tablett, habe ich 8 Bibeln drauf. Verschiedene Sprachen, verschiedene Ausführungen. Ich habe keine Ahnung, 20 Kommentare drin. Aber nutzen wir das. Nutzen wir das. Paulus sagt, wenn du weise werden willst, dann verstehe als erstes Gott. Dann lerne Gott kennen. Dann lerne Gott kennen. Und es ist so ein Privileg, dass wir Gott kennen dürfen. Ich arbeite ja und habe in meiner früheren Arbeit viel mit Moslems Kontakt gehabt. Und manchmal kommt man so ins Gespräch und dann merkt man, was für Vorteile wir Christen haben. Viele Moslems müssen ja die Bibel in der arabischen Sprache lesen, oder die Bibel, sage ich, den Koran, und sie wissen gar nicht, was da geht. Sie verstehen ein paar Worte, Allah und Inshallah und so weiter, aber alles andere bleibt ihnen verborgen. Es gibt inzwischen auch sprachliche Anpassungen an die Kultur. Wir haben Gottes Wort. Wir haben Gottes Wort in allen möglichen Ausführungen. Und Gott zeigt sich in seinem Wort auf eine ganz verschiedene Art und Weise. Und ganz oft ersetzt Adventure oder Sehnsucht nach Erfahrung dieses Wort Gottes. Und ich möchte uns Mut machen, wieder mal Zeit zu nehmen, um Gottes Wort zu lesen. Das muss nicht viel sein. Zu erforschen. Es gibt heute so viele schöne Bibellesepläne, einfache, gut erklärliche, auch Pläne, die man nutzen kann. Und ich mache uns Mut, Gott wieder neu zu suchen. Und ich sage euch, Gott offenbart sich. Gott zeigt auch mir jedes Mal, wenn ich das mit einem offenen Herzen zu ihm komme, neue Aspekte des Wortes. Das ist das Erste. Er sagt, lernt Gott kennen. Ja, erfahre, wer Gott ist. Verstehe seinen Willen. Das macht uns weise, in den Spannungen dieser Welt zu bestehen. Zu wissen, was böse und schlecht ist eine Sache, aber es bringt uns nicht weiter. Es ist wie beim Psychologen. Meine Frau ging mal zu einer Psychologin und die hat ihr genau gezeigt, wo das Problem lag. Und sehr, sehr wirklich, auf den Punkt genau. Aber es gab keinen Weg weiter. Der zweite Schritt ist, indem ich auf mich selber schaue. Vers 18 sagt er, und sauft euch nicht voll Wein, sondern, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Nun, Wein war damals ein alltägliches Getränk. Wein wurde benutzt. Wir wissen von Jesus, dass er Wasser zu Wein machte. Wir wissen, dass Wein oft, auch beim Abendmahl damals, Jesus hat Wein genommen zum Abendmahl. Also kann der Wein an sich selber nicht Schlechtes sein. Paulus will hier nicht sagen, dass wir überhaupt keinen Wein trinken sollen, sondern Wein als billiger Trost, als Ersatz als Hoffnungslosigkeitskiller, ja, oder als Möglichkeit, den Alltag zu vergessen, auch für eine kurze Zeit. Dagegen spricht er. Wein als Getränk, wie gesagt, war damals ein alltägliches Getränk. Leute haben es benutzt, ganz einfach, weil man es besser lagern konnte. Damals, wo es noch keine Kühlschränke gab, keine Kühlmöglichkeiten und so weiter. Aber der übermäßige Genuss von alkoholischen Getränken, heute gibt es ja andere Möglichkeiten, die uns ablenken, die uns vorübergehend Entspannung geben. Dazu gehören Getränke, Genussmittel, vielleicht auch Computerspiele, die uns für eine Weile helfen, den Alltag zu vergessen. Aber die letztendlich nicht helfen, die Not zu lindern, das innere Leere zu stillen. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und für mich bedeutet das ganz einfach, dass wir das, was wir von Gott gelernt haben, im ersten Schritt, dass wir das auch umsetzen in unserem Alltag. Dass wir das auch in uns wirken lassen. Wenn ich etwas erfahren habe aus der Bibel, dass ich sage, okay, und jetzt möchte ich das im Alltag auch alltäglich werden lassen. Das ist für mich so die praktische Anwendung vom Vollwerden des Geistes. Dass ich meinen Trost nicht bei Ersatzbefriedigungsmitteln finde, sondern in Jesus selber. Also der erste Blick zu Weisheit ist der Blick nach oben, zu Gott. Dass ich mich morgens, mittags, abends frage, Herr Jesus, wer bist du? Wie kann ich dich besser kennenlernen? Der zweite, dass ich mein Leben nach diesem Gott ausrichte. Und praktisch sage, ich möchte einfach immer wieder neu persönlich in dir wachsen. Und der dritte Blick von Paulus geht nach außen. Also nach oben, nach innen, nach außen. Er sagt, und ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern. Und ich glaube, wir Deutsche brauchen das besonders. Wir sind Weltmeister im Meckern. Wir sind Weltmeister im Negativschauen. Die Welt ist so böse. Und der Stoiber ist so böse. Und der Lauterbach ist so böse. Und alles geht runter. Auch wenn das stimmen sollte, haben wir eine Quelle, die uns Kraft gibt. Das ist Jesus. Und da müssen wir lernen, uns gegenseitig zu ermutigen. Auch in dieser bösen Zeit, von der Paulus spricht, gut und positiv zu schauen. Und ich will das, was in der Welt passiert heute, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Armenien, die Spannungen in Afrika, die Nöte, die Armut, nicht kleinreden. Aber Jesus ist größer. Und Jesus ist stärker. Er sagt, das Erste, was wir tun können miteinander, ist, uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Vielleicht mal mit jemandem Spaziergang zu machen, sagen, du, komm, dir geht's nicht gut, heute geht's mir gut, heute stärke ich dich. Oder umgekehrt, du, mir geht's nicht gut, komm mit mir. Komm, wir reden miteinander, wir stärken uns gegenseitig. Mir ist da meine Frau immer ein ganz großes Beispiel. Sie leidet auch oft unter Depression oder hat gelitten, war auch immer auf Kur. Aber dann nehmen wir uns mal Zeit und gehen in den Wald und sagen, ja, aber was gibt's Gutes in unserem Leben? Und da schauen wir zurück und wir sehen die Hand Gottes in all diesen Jahren. Und das ist immer ein Grund zum Gott loben und danken. Und das Zweite ist, er sagt, und sagt Gott Dank. Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen Jesu Christi. Dankbar sein ist eine Übungssache. Es ist eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, ich möchte Gott danken, auch wenn ich nichts zum Danken habe. Auch wenn es mir zurzeit schlecht geht. Als ich heute Morgen so den Berg hochfuhr, die Alp hochfuhr, da dachte ich, ja, also ich bin kein Mensch der Morgenstunde. Ich hätte noch gut bis um 9 Uhr schlafen wollen. Und es ging mir heute Morgen echt, also vor dem Kaffee schlecht, danach ein bisschen besser. Aber dieser Blick in den Himmel, der hat alles aufgehoben. Und die Aussicht, mit euch zusammen zu sein, einfach einen Grund zum Danken zu preisen. Das ist der Vorschlag, der Rat von Paulus. Er sagt, werde weise. Werde weise. Wie sieht deine Woche aus? Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Welche Spannungen erwarten dich? Auf der Arbeit, Herausforderungen, böse Überraschungen. Es gibt so viel Grund, die Nase in die Erde zu stecken und zu klagen. Aber er sagt, nein. Die Weisheit besteht darin, dass ich Gott ganz neu wirken lasse, dass ich ihn verstehen lerne. Die Weisheit besteht darin, dass ich mich selber nach Gottes Wort ausrichte. Und die Weisheit besteht darin, dass ich mit meinen Geschwistern mich ermutigen lasse und gegenseitig den Blick neu schärfe auf die Größe Gottes. Wenn ich ganz kurz zurückkommen darf auf das Beispiel vom Anfang, die Schilder dort im Wendland. Sie sind eine gute Einrichtung, auch wenn sie mir manchmal nicht passen. Auch wenn ich sie für unnötig finde. Aber sie bewahren mich und andere Leute vor Unfällen, vielleicht sogar vor Verletzungen, vor Tod. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Ja? Wenn ich darauf achte, dann verstehe ich vielleicht nicht alles sofort. Aber es sind gute Ratschläge, um mein Leben weise einzurichten. Möge Gott euch dabei helfen. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.